BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Bad ist im deutschen Sprachraum ein häufiger Bestandteil von Ortsnamen, der auf das Vorhandensein eines Kurbads, insbesondere eines Heilbads, hinweist. Als geschütztes Prädikat allerdings dürfen in Deutschland nur staatlich anerkannte Heilbäder den Städtebeinamen oder Ortsbeinamen Bad erhalten. Ein Kurort kann bzw. muss die staatliche Anerkennung in einer von vier Sparten erlangen: Mineralheilbad oder Seeheilbad oder heilklimatischer Kurort oder Kneippheilbad. Traditionell wird der Titel Bad dann aber nur von echten Mineralheilbädern und einigen Kneippheilbädern beantragt. Teilweise ist Moor auch dabei. Viele Bäder haben eine lange Tradition, zehren von einstigem Ruhm, manche sind vergessen. In der Vergangenheit stehen Bäder vor allem im Zusammenhang mit dem Adel. Auch das findet man im Namen Kaiserbad, Königsbad, Hofbad. Da gibt es nachher noch eine Begriffsklärung vorzunehmen. Dr. Bernhard Graf ist Historiker und Filmautor. Viele Filme und Dokumentationen verdanken wir ihm fürs BR-Fernsehen. Er hat sich ausführlich mit der langen und abwechslungsreichen Geschichte der Hofbäder beschäftigt und darüber einen Film gemacht und ein Buch geschrieben. Das Buch heißt »Majestätisch Kuren – Bayerns Hofbäder«, erschienen im Alitera Verlag. Und ich freue mich sehr, ihn heute im BR-Heimatstudio begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Dr. Bernhard Graf.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Graf, was, fangen wir mal so an, was hat Sie zum Buch und dann zum Film oder umgekehrt angeregt?
Ja, das ging eigentlich von der Filmbranche letztendlich aus. Ich habe nämlich einen Film und auch ein Buch produziert zu dem Thema Napoleons Erben in Bayern, die Herzöge von Leuchtenberg. Und in dem Zusammenhang wurde es deutlich, dass eben die ehemalige Benediktinerabtei Seeon im 19. Jahrhundert Kaiserbad geworden ist. Das ist völlig unbekannt. Mhm. Und das hat eben der Redaktionsleiter Wolfgang Preuß von Wir in Bayern als so interessant gefunden, dass er mich angeregt hat, wir könnten doch über diese Bäder mal was machen, vor allem wenn es auch unbekannte Bäder sind, weil es war eben im 19. Jahrhundert tatsächlich so, dass die Kaiserinwitwe Amelie von Brasilien eben dieses Anwesen gekauft hat für ihre Tochter. Und es hat eben schon Anfänge in der Benediktinerzeit gegeben zu dieser Heilquelle auch dort. Und dementsprechend wurde das dann auch von Privatleuten nach der Säkularisation weitergeführt, die Tradition. Sie hat es gekauft und es tatsächlich zu einem Kaiserbad ausbauen lassen. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Jeder kennt die Benediktinerabtei Seeon und die Insel und die grandiose Situation vor Ort. Aber diese Funktion kennt man nicht. Und deswegen kam ich dann drauf, dass man eben diesem Thema tatsächlich mal nachgeht und auch plötzlich dann bekannte Orte aus anderen Zusammenhängen tatsächlich in dem Zusammenklang von Bad, Hocharistokratie und Adel untersucht.
Eine Dokumentation ist daraus entstanden, ein dreiviertelstündiger Film mit schönen, eindrucksvollen Bildern, natürlich auch teilweise Spielszenen. Und dann ist auch ein Buch entstanden, erschienen beim Alitera Verlag. Wie war dieser Brückenschlag dann?
Ja, ich habe dann festgestellt, man muss ja beim Film immer irrsinnig reduzieren. Man hat letztendlich mit den Statements so rundum vielleicht 20 Seiten zur Verfügung an Informationen. Und da merkt man ziemlich deutlich, dieses Thema sprengt natürlich die Dimension ja komplett.
Eines Films, und, ja. Wenn ich schaue, das Buch hat 200 Seiten,
ja, was jetzt rausgekommen ist. Also ich denke, da kann man dann natürlich ganz andere Informationen und Hintergründe entfalten. Und gerade der Zusammenklang jetzt von dieser Entwicklungsgeschichte dieser Bäder, die eng mit der Hocharistokratie in Verbindung standen, eben dann ist zu koppeln mit der Wittelsbacher Geschichte und mit der allgemeinen Geschichte, sodass man eben ein Gefühl für die jeweiligen Zeiten entwickeln kann, das kann man natürlich in dieser Breite in einem Film natürlich nicht reinpacken. Man muss einfach nur pass pro toto vorgehen. Und um wirklich die Dinge mal zu entfalten, wäre ja schade gewesen mit dem großartigen Bildmaterial, wenn man das nicht jetzt umgesetzt hätte in dieser Art und Form. Denn ich denke, es ist doch ganz anders als die Publikationen, die es bis jetzt gab zu diesem Thema, wo es mehr so aus kunstgeschichtlicher Sicht oder architekturgeschichtlicher Sicht die Dinge dargestellt worden sind. Ich bin dann eher der Meinung, dass nach dem dritten Bad es langsam langweilig wird, weil es ja ähnliche Räumlichkeiten sind. Aber was natürlich wahnsinnig spannend ist, sind natürlich die ganzen Geschichten, die sich eben um diese Bäder herum reihen.
Geschichte und Geschichten, die mit dem Ganzen verknüpft sind und den Personen natürlich.
Genau, das sind richtige Kulminationspunkte, die da entstanden sind. Und das macht das Ganze natürlich spannend, weil die natürlich ganz unterschiedlich sind, was man da letztendlich von den einzelnen Orten erfahren kann.
Sie schlagen einen großen Bogen im Buch, wobei es mehr oder weniger endet mit dem Ersten Weltkrieg, weil das eine wirklich einschneidende Zäsur war. Aber beginnen der mal im Hochmittelalter oder früher sogar schon?
Ja, also wie gesagt, der Anfang ist letztendlich, was ich hier mit integriert habe, sind die Erwähnungen von Bädern bereits in den Gesetzbüchern der Bajuwaren, aber auch der Alemannen. In beiden Fällen, also Lex Bajuwarorum und Lex Alemannorum, sind tatsächlich Bäder bereits erwähnt. Und da ist man natürlich in der Völkerwanderungszeit und letztendlich im Zusammenhang dann später, im Zusammenhang mit Herzog Ludwig IX., den Reichen von Bayern-Landshut, kommt auch Göcking ins Spiel. Und da hat man natürlich eine Tradition, die bis zu den Römern zurückgeht. Das war im Grunde genommen schon ein Heilbad in der Römerzeit. Und in der dortigen Kirche, wenn man da in die Tiefe geht, da sieht man noch die Mauerreste dieses alten Bades. Und ich glaube, das kennt man ganz gut von Rom und von vielen anderen Orten, welche große Rolle Bäder eben für die Römer gespielt haben. Insofern geht die Tradition hierzulande bis in diese Zeit zurück.
Das Buch greift das alles auf. Von einem Bildband zu sprechen, ist jetzt zu viel gesagt, aber es sind ganz wunderbare Illustrationen drin, wunderbare Fotos drin, die, also man blättert durch, so ist es mir jedenfalls gegangen, Herr Graf, man blättert durch, ist beeindruckt vom Bildmaterial und dadurch angeregt, ja Moment einmal, da bleibe jetzt an dem Kapitel mal hängen und man kann, so habe ich den Eindruck, auch an den einzelnen Kapiteln sich von vorn nach hinten bewegen oder umgekehrt. Also man muss es nicht von Anfang an einsteigen, um alles zu begreifen, sondern man kann ein Kapitel sich rauspicken und dann zum nächsten gehen.
Ja, genau. So war das im Grunde genommen von mir auch gedacht, dass das fast wie ein Film durchläuft, die ganze Illustration, dass man eben vom Bildmaterial ausgeht, die Bildunterschriften dann liest und angeregt wird, ach, das interessiert mich jetzt, das Kapitel, da möchte ich jetzt mal näher einsteigen.
Bierheimat, unser Vormittagsratsch, heute mit dem Historiker, Filmautor und Kollegen aus dem BR, Dr. Bernhard Graf. Herr Graf, Sie waren ja schon ein paar Mal Gast bei uns im Vormittagsratsch, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz auf Ihre Biografie eingehen. Sie sind ein gebürtiger Landshuter, Jahrgang 1962.
Ja, genau so ist es, aus Niederbayerns Hauptstadt sozusagen.
Was hat Sie zur Geschichte gebracht? Wodurch wurde das Interesse so für die Geschichte geweckt, dass Sie da, ja, Geschichte studiert haben, Kunstgeschichte gemacht haben, Germanistik gemacht haben? Wie kam das dazu? Was war da so das Kribbeln dazu?
Ja, ich glaube, dass man, wenn man in Landshut geboren ist, eigentlich dafür fast prädestiniert ist. Ne? Jeder kennt natürlich die Landshuter Hochzeit. Und mich hat das natürlich als Kind auch natürlich fasziniert, die eisernen Ritter eben da reiten zu sehen, das Ganze wirklich als Kind zu erleben. Das war natürlich schon schwer beeindruckend. Und mir ist eigentlich immer schon so gegangen, dann, wie ich auch Geschichte, mittelalterliche Geschichte in der Schule hatte, hat mir das eher gelangweilt. Und ich habe aber gleichzeitig selber viel dazu gelesen, viel Hintergründe, wo es nicht um Daten, Fakten und Zahlen ging, sondern um einfach auch ein Gefühl für die Zeit, was da so im Alltag alles lief. Das hat mich ja immer schon fasziniert in der Völkerwanderungszeit. Mittelalter war früher mein großer Schwerpunkt, vielleicht auch von Landshut aus bedingt. Und ich denke, dass eben die Geschichte der Stadt mich letztendlich zur Geschichte gebracht hat.
Aha. Ist es übertrieben, wenn man sagt, Landshut mit die oder eine Wiege Bayerns?
Ach, ich glaube, das muss man wirklich so sagen, weil das war ja doch geraume Zeit auch mal die Hauptstadt Bayerns und doch eine der ganz wichtigen Residenzstädte fürs Haus Wittelsbach. Und wenn man da an die reichen Herzöge von Bayern-Landshut denkt, die hatten europäische Bedeutung und die haben selbst das Haus Habsburg an den Rand ihrer Existenz gebracht. Und letztendlich ist es die Landshuter Hochzeit, dass man den Habsburgern das verdeutlicht hat, wer die Sorgen in Mitteleuropa hat zu dieser Zeit. Mhm. Und das Glück der Habsburger war ja nur, dass eben die Herzöge von Bayern-Landshut ausgestorben sind, wie auch die sonstigen Feinde, die eben mit den reichen Herzögen von Bayern-Landshut in Verbindung standen.
Das war ja, aber gut, das war ja dann, hätten die Wittelsbacher das intern nicht anders regeln können, um sozusagen mächtiger zu bleiben? Wir reden ja um die Zeit um 1500.
Naja, es war dann die Zeit vom Landshuter Erbfolgekrieg und ich denke, die Bedeutung der Münchner Linie war in der Zeit nicht vergleichbar mit denen in Landshut. Mhm. Und so fielen die Wittelsbacher auch wieder ein wenig zurück. Und sie haben eben dann ganz andere Schwerpunkte gesetzt. Und ich denke, dann haben sie zunächst einmal diese internationale Rolle in dieser Form nicht mehr gespielt. Das wird dann einige Zeit noch dauern. Und selbst im 17. Jahrhundert hat man da noch Zweifel. Da drängt vor allem der Sonnenkönig eben die Wittelsbacher doch, sich bis zum Kaisertum aufzuschwingen, was ja das Haus Wittelsbach ja mit Kaiser Ludwig IV. Bereits hatte. Ferdinand Maria hat es nicht gewagt. Er meinte, er würde dann Bayern ins Unglück stürzen.
Das war der Kurfürst um den Dreißigjährigen Krieg rum in der Zeit.
Das war der Kurfürst nach dem Dreißigjährigen
Krieg und Mann von Henriette Adelaide.
So dann, ist genau. Es, genau.
Da sind wir. Landshut kommt natürlich auch, was heißt natürlich, Landshut kommt auch in Ihrem Buch vor, Majestätisch Kuren, da gehen wir nachher noch drauf ein, wo in der Landshuter Stadtresidenz ein wunderbarer Spruch zu lesen ist, der mir ganz gut gefällt, aber da spannen wir jetzt die Leute ein bisschen auf die Folter. Ich möchte noch bei Ihrer Biografie kurz bleiben. Sie sind dann, haben in München studiert,
genau.
Unter anderem Geschichte, Kunstgeschichte, Germanistik.
Ja.
Sie haben zwei Dissertationen verfasst.
Genau, einmal über die Pilger- und Reiseberichte des 15. und 16. Jahrhunderts nach Santiago de Compostela. Das war die germanistische Arbeit. Und auf der anderen Seite eben noch weiter zurück für die Zeit des Investiturstreits habe ich mich vor allem mit den Lambacher Fresken auseinandergesetzt, sowohl kunstgeschichtlich wie auch historisch.
Lambach in Oberösterreich.
Oberösterreich, wir kennen es auch von Mozart eben, Lambach.
Lambacher Sinfonie, gell?
Genau. Ja. Und da haben sich Fresken von 1086 in Perfektion erhalten, wo es um Herrschersturz geht. Und das war für mich immer das Spannende, das Ineinandergleiten von Geschichte und der Visualisierung. Und da ist man natürlich in den vergangenen Zeiten viel näher dran, weil es gibt ja nicht nur schriftliche Quellen, es gibt eben auch bildliche Quellen. Und das war mir immer wichtig, auch bei jedem Buch, und das trifft auch für das Bäderbuch zu, dass das jetzt nicht nur Illustration ist letztendlich, sondern das ist ein Ineinandergleiten der Abbildungen mit dem Text.
Mhm. Sie haben das natürlich, um da nochmal anzuknüpfen, in Ihrer Laufbahn schon in den 80er Jahren dieses Geschichtsinteresse filmisch umgesetzt. Ich meine, wir haben es ja da auch mit Bild und Text zu tun, nur halt nicht, dass es der Einzelne in Buchform vor sich hat, sondern man sieht's und man hört's.
Ja, und ich glaube, das ist das Spannende, weil was man visuell begreift, braucht man inhaltlich nicht erklären. Und das ist eigentlich das Spannende in der Filmbranche. Und deswegen hat mich das mit jemandem am meisten begeistert.
Mhm. Sie geben Ihr Wissen auch weiter. Sie haben zwei Lehraufträge, sage ich das richtig? Sie sind Dozent an zwei Universitäten?
Ja, also hauptsächlich für Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo es eben um Geschichte und Kunstgeschichte im Film und Fernsehen geht und auch der kritische Umgang damit. Wie werden die historischen Persönlichkeiten dargestellt? Wie wird das Publikum auch damit manipuliert? Und das ist auch der Grund, warum in den Büchern ich oft auch mit der Spielfilmbranche beginne, weil ja doch das sozusagen die Ebene ist, wo man das allgemeine Publikum auch abholen muss. Und das ist auch bei den Bädern der Fall, weil es da auch eine Inszenierung eben gegeben hat von 1955, eben von dem Helmut Keutner. Vielleicht kann sich noch der eine oder andere erinnern, Ludwig II., Ach, Glanz und Fischer. Elend eines Königs. Mhm. Und da wird tatsächlich dort das Kaiserbad in Kissingen inszeniert.
Ruth Leuwerig als Sissi, gell? Und Ove Fischer als Ludwig, ja?
Also ja. Ich glaube, dass das schon auf jeden Fall Ove Fischer als Ludwig II. Ich denke fast, dass Romy Schneider schon die Rolle der Sissi hat, aber Leuwerig war vorher, das ist ganz klar. Ja, und dort wird es tatsächlich inszeniert, sodass man schon ein gewisses Gefühl hat, was kann denn Hofbad letztendlich sein oder wie kann sich ein Kurort plötzlich zu so einem Hofbad, zu einem Kaiserbad entwickeln, eben mit einem solchen diplomatischen Treffen. Nur, was man dann feststellt, und das wird am Ende des Buches dann erläutert, die politischen Umstände waren ganz andere des Treffens von 1864, was da inszeniert was worden ist.
Genau.
Weil im Film bezieht sich das dann auf den 66er, bezieht sich das auf den 66er Krieg, und das ist natürlich unsinnig, sondern das war natürlich die Querelen, die entstanden sind, eben durch den Krimkrieg.
Ach so, gute 10 Jahre vorher schon.
Und die Gegensätze zwischen dem Zaren von Russland und dem Kaiser von Österreich. Und das sollte dort beigelegt werden. Das kommt dann zu guter Letzt auch raus. Aber wie gesagt, da muss man dann 200 Seiten erstmal durchlesen, bis man zu diesem Ergebnis kommt.
Na gut, aber das ist ja eine Sache, filmische Ungenauigkeiten, historische Ungenauigkeiten in Filmen sind ja leider häufiger anzutreffen. Oder vielleicht muss man es einfach da ein Auge zudrücken, weil vieles filmischer Dramaturgie geschuldet ist, oder? Wie sehen Sie das als Profi?
Also ich sehe das vollkommen anders, weil ich sehe es eben aus dem Blickwinkel des verstorbenen Menschen. Und jeder hat sich ja auch, steht ja auch meinetwegen vor seinem Großvater, vor seinen Großeltern am Grab. Und ich glaube, das ist die Haltung, die man verstorbenen Menschen gegenüber sozusagen entwickeln sollte. Und deswegen bin ich da sehr kritisch und ich glaube, das kann man einfach mit historischen Persönlichkeiten nicht machen, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass jede historische Persönlichkeit ausschließlich aus dem Blickwinkel ihrer Zeit zu betrachten und zu begreifen ist, gar nicht zu beurteilen, sondern zu begreifen ist und nicht aus manchmal sinnlosen Kriterien der modernen Zeit der Gegenwart. Und das stellt man oft heute bei diesen Spielfilmen auch fest, dass sich weniger die Geschichte widerspiegelt, als vielmehr eben die Gegenwart. Weil ich glaube, das muss man bei Filmen immer in Betracht ziehen. Auf der einen Seite die historische Dimension und auf der anderen Seite die Zeitumstände, in der dieser Film entstanden ist. Und wenn sich nur noch die Zeit, in der der Film entstanden ist, widerspiegelt, was soll man denn daraus begreifen und lernen?
Vor dem Hintergrund muss man aber unter Umständen mit Historienschinken aus Hollywood, was man diese großen Monumentalfilme, die man aus der 50er und 60er Jahre kennt, müsste man oder muss man mit ihrem Blick sehr kritisch ins Gericht gehen.
Auf jeden Fall. Bei Hollywood muss man noch dazu sagen, dass eben jedes Drehbuch dahingehend untersucht wird, ob sie den demokratischen Gesichtspunkten der Vereinigten Staaten entspricht. Und da frage ich mich, wie kann ich feudalistische Zeiten mit diesem Anspruch umsetzen? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch grandiose Spielfilme, die in Frankreich entstanden sind, in Italien oder vor allem auch in Großbritannien, die mit diesen Themen ganz anders umgehen.
Und einer, der mit diesem Thema sehr seriös und sehr sorgfältig umgeht, der sitzt hier bei uns im Studio. Ich freue mich sehr, dass Bernhard Graf bei uns ist. Und ja, wie er mit dem Thema Bad umgeht, mit Hofbädern, das erfahren wir in diesen 2 Stunden. Und ums Wasser geht's großenteils auch heute in der Sendung. Denn es geht um majestätisches Kuren, es geht um Bayerns Hofbäder. Vielerorts ist die Bezeichnung Hofbad heute ja vergessen. Doch ohne die enge Beziehung von Fürsten, Königen und Kaisern zu Bayerns Kurorten wäre deren Existenz und prächtige Ausstattung nicht denkbar. Herr Graf, wir haben vorhin schon die Begriffe mal angesprochen, Kaiserbad, Königsbad, heute redet man auch von Staatsbad, Hofbad, der Begriff ist nicht so geläufig.
Ja, das stimmt. Selbst bei den Gebrüdern Grimm kommt er nicht vor und in den modernen Lexika sowieso nicht. Interessanterweise taucht der Begriff hier und dort, vor allem auch in Österreich, auf. Wenn es eben um dieses Bäderdreieck geht, Karlsbad, Franzensbad, Marienbad oder auch Bad Ischl, Bad Gastein oder solche, da taucht dieser Begriff auf. Und ich habe mir gedacht, ich gehe mal dieser Geschichte nach. Und tatsächlich findet sich der Begriff auch. Interessanterweise direkt eben in Bezug auf meine Heimatstadt Landshut, im Zusammenhang eben mit Herzog Georg dem Reichen, also der letzte der reichen Herzöge von Bayern Landshut. Und tatsächlich kommt da in den Baurechnungen der Begriff ein Bad zu Hof vor, letztendlich übersetzt Hofbad. Mhm. Und es sind genau die Bäder, die eben mit der Hocharistokratie und mit dem Adel in Verbindung standen.
Aber dann ist es im Ursprung doch so, dass, wenn Sie diesen Begriff so gefunden haben, dass der Begriff beschreibt, Bad im Hof oder zu Hofe, noch nicht gedacht als Begriff für einen Ort, sondern tatsächlich für den Raum oder den Ort, wo in der Burg, in der Residenz ein Bad steht.
Ja, genau. Sehe ich das richtig? So muss man das sehen. Das hat jetzt mit Hof in dem Sinn architektonisch natürlich nichts zu tun, sondern mit der Hofgesellschaft. Mhm. Und Hofgesellschaften hat man natürlich beim Hochadel, an den Fürstenhöfen, Herzogshöfen, an den Königs- und Kaiserhöfen.
Wir sind aber dann auch noch weit weg von einem öffentlichen Bad. Das meint es ja auch dann.
Ja, also das ist ja das Spannende, wenn man das dann über die Jahrhunderte verfolgt, dass sich genau diese Geschichte auch dementsprechend verändert. Oder dass eben auch nur partiell ist, dass man sagt, ich habe jetzt ein öffentliches Bad oder einen Kurort, der von der Allgemeinheit besucht wird, der aber dann an bestimmten Zeiten sozusagen sich dort eben zu politischen Konversationen sich die Hocharistokratie trifft, der Adel, und sich dann in dem Moment eben ein Kurort zu einem Hofbad verwandeln kann. Und wenn dann sozusagen alle kaiserlich, königlich, fürstlichen Gäste wieder abgereist sind, dort langsam wieder die Normalität eintritt. Ich denke, so ähnliche Phänomene hat man ja auch heutzutage, wenn plötzlich dann Hotels, der amerikanische Präsident kommt, eben mit den ganzen Diplomaten, kann sich auch ein Hotel in diese Richtung entwickeln. Mhm. Und so muss man das auch sehen. Sowas hat dann auch in Kissingen stattgefunden, als es noch nicht Bad bezeichnet wurde.
Mhm. Da sind wir aber natürlich im 19. Jahrhundert. Ich wollte gerade nur hinzufügen, könnten heute ja auch mit Prominenten würde sowas ganz gut funktionieren, wo man natürlich das sich auch auf die Fahnen schreibt, dass der und der häufiger hier logiert und dann kann man damit natürlich punkten oder Geld machen oder Leute anlocken und attraktiver werden.
Ich glaube, das war eben auch für diese Zeit, weil das nobilitiert ja auch diese Orte, wenn sich bedeutende Persönlichkeiten dort aufhalten, dort kuren, dort treffen und tatsächlich auch politische Konversation stattfindet und politische Ereignisse kommentiert werden und man versucht dort auch Lösungen zu finden.
Die Anfänge dieser Badkultur, da schaut es aber natürlich anders aus. Sie haben es ja vorhin schon ein bisschen beschrieben, das Bad im Hof, da sind wir auch ein paar Nummern kleiner.
Ja, so würde ich das auch sehen. Also das war im Grunde genommen damals, muss man sich das vorstellen, das war ja architektonisch jetzt keine gebauten Bäder, sondern das waren ja in dieser Zeit, konnte sich eben so ein Bad entwickeln, meinetwegen in der Kemenate oder in beheizbaren Nachbarräumlichkeiten, in dem Moment, wenn man so einen Zuber aufgestellt hat.
Und wenn wir mit Jahreszahlen das ein bisschen eingrenzen, wann hat das stattgefunden? 12. Jahrhundert oder wo muss man es ansiedeln, ja, dass diese Kultur mehr und mehr um sich greift?
Also ich würde auch sagen, hierzulande findet es statt bereits in der Frühphase, als eben die Wittelsbacher die Herzöge von Bayern geworden sind mit Otto dem Ersten,
dann Ludwig dem Ersten. Jahrhundert früher.
Das wäre so ab 1180, würde ich einmal sagen. Und vor allem, als dann die Wittelsbacher enge Beziehungen zu den Staufern hatten, vor allem zu Kaiser Friedrich II. Weil Kaiser Friedrich II. Ist er natürlich eine interessante Persönlichkeit.
Der vorwiegend in Italien war, mit Castel del Monte und
genau,
so.
Und der war ja König von Sizilien und dann Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und König von Jerusalem, was alles dazu kommt. Und Sizilien war eben sein Niet- und Angelpunkt von allen möglichen Einfluss. Und dort war vor allem auch sehr dominant eben der muslimische Einfluss, das muss man ganz offen sagen. Und das wirkt auf ihn durch seine Vorfahren aus dem Haus Hauteville, über seine Mutter sozusagen. Er war ein halber Hauteville, das vergisst man immer. Man meint immer, man hätte einen Staufer vor sich, aber das ist nur 50%. Die andere Seite ist Haus Hauteville. Und die haben sich ausgezeichnet durch eine Toleranzpolitik, dass eben Muslime auch im Königreich Sizilien sozusagen leben konnten, wirken konnten. Und damit kommt natürlich auch die muslimische Badekultur, die eine große Rolle spielt, ins Abendland auch über ihn in einer neuen Art und Weise rein. Und deswegen pflegt er das Ganze auch. Und da gibt es ja die berühmten Bäder von Pozzuoli beispielsweise, die eben der Kleriker und Chronist Petrus de Ebolo beschrieben hat, sodass man ganz detailliert darüber informiert ist. Und in seinen bedeutenden Burganlagen, auch Jagdsitzen wie Castello di Lago Pesole und was da alles gibt, hat er bereits eben diese Bäder einbauen lassen. Und über ihn und dann über die Verwandtschaft dann zu den Wittelsbachern, weil ja auch eine Wittelsbacherin Elisabeth, die übrigens die erste Königin des Hauses Wittelsbach war, bereits kommt dann natürlich diese Kultur eben nach ins Herzogtum Bayern damals. Und das Zentrum damals war nichts anderes als meine Heimatstadt Landshut.
Da möchte ich doch gleich, weil ich den Spruch so schön finde, ich greife jetzt in der Zeit natürlich ein bisschen vor, möchte ich den Spruch mit her oder zitieren, der in Landshut zu finden ist, in der Stadtresidenz. Jetzt, wie heißt der genau?
Das heißt genau, Bäder, Wein und Venus verderben den Körper. Es richten den Leib wieder auf, Bäder, Wein und Venus. Und das ist im Venuszimmer, also im Schlafzimmer von Herzog Ludwig X. In der Landshuter Stadtresidenz. Und interessanterweise, dieser Spruch kommt auch aus Italien natürlich. Durch Humanistenkreise kam das auch an den Hof der Wittelsbachern. Und dieser Spruch ist schon sehr, sehr alt. Das wird man nicht glauben, wenn man dem Ursprung nachgeht. Stammt er nämlich aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Und da hat eben die Gattin eines Freigelassenen, das kann man an den Namen erkennen, diesen Spruch an den Sarkophag ihres Ehemanns anbringen lassen. Und ich denke, das wird ganz eine entscheidende Formulierung, ist es dann vor allem für die Renaissancezeit. Aber ich denke, in Landshut waren die Dinge ja noch zunächst einmal vorher ganz anders. Und ich denke, da spielt für dieses Hochmittelalter, wie man es auch bezeichnet, vor allem die hochmittelalterliche staufische Dichtung auch eine große Rolle. Jetzt könnte man natürlich sagen als Historiker, was interessiert mich die Dichtung? Aber die ist natürlich schon interessant. Die behandeln zwar Stoffe der Völkerwanderungszeit um König Artus herum sozusagen, aber wenn man genau hinschaut, spiegelt sich darin der hochmittelalterliche Alltag wieder. Und da gibt es neben den Iwein von Hartmann von Aue, wo es auch um das Begießen eines Brunnens geht. Und da fordert eben dann Iwein in seiner Aventür sozusagen den Gegner König Askalon heraus, spielt also das Wasser und Brunnen, Heilbrunnen auch schon eine große Rolle. Ist auf der anderen Seite ganz berühmt eben der Parzival, der auf der Burg Wildenberg geschrieben worden ist von Wolfram von Eschenbach um 1210, wird tatsächlich darin ein Hofbad genauestens beschrieben. Und das finde ich sehr spannend. Ich darf das mal zitieren.
Ja, bitte sehr.
Am späten Vormittag ließ ihn der Fürst, das war Gurnemanns, vor dem Teppich seines Schlafgemachs ein Bad richten. Also da merkt man deutlich, Bäder, Hofbäder müssen da erst hergerichtet werden. Diese Räumlichkeiten waren nicht nur für Bäder vorbehalten, sondern sie sind oft beheizbare, also ist meistens die Kemenate gewesen, wo man seinen Zuber aufstellt. Wie man es dort jeden Morgen zu nehmen pflegte. In das Badewasser warf man duftende Rosen. Bei diesem Tun erwachte der Gast, ohne dass man ihn gerufen hätte, und der edle, anmutige Jüngling, also Parzival, setzte sich in die Badekufe, also in diesen Badebottich. Ich weiß nicht, wer sie dazu veranlasst hat. Jedenfalls erschienen wunderschöne, prachtvoll gekleidete Jungfrauen, die Blicke sittsam niedergeschlagen. Mit zarten, weißen Händen buschen und strichen sie seine Quetschungen. Trotz seiner Einfalt fanden sie ihn keinesfalls abstoßend. Diesmal wurde seine Einfalt nicht zum Ärgernis und er genoss das Bad vergnügt und mit Behagen. Jungfrauen nahmen sich seiner zwar ohne Zudringlichkeit, doch mit heiterer Unbefangenheit an, obwohl er sich aus Schüchternheit an ihrem fröhlichen Geplauder nicht beteiligte. Über Dunkelheit braucht er nicht klagen, denn die Jungfrauen verbreiteten gleichsam eines zweiten Tages Helligkeit. Tageslicht und Mädchenschönheit lagen miteinander im Widerstreit, doch Parzivals Stattlichkeit übertraf sie beide. Als man ihm das Badelaken reichte, nahm er es nicht, denn er schämte sich vor den Jungfrauen und wollte nicht unter ihren Blicken aufstehen. Nun verließen ihn die Jungfrauen, da längere Verweilen unschicklich gewesen wäre. Ich denke mir aber, sie hätten gerne gesehen, ob ihm weiter unten etwas passiert war, denn die Frau ist treu besorgt um ihren Liebsten, wenn er in Nöten ist.
Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen einen Eindruck gekriegt, wie es im Bad Zuber zugeht. Man kann auch schöne Abbildungen im Buch Majestätisch Kuren sehen. Und da gibt es ja auch einen Spruch, Herr Graf, von einem Herrscher aus der Zeit: Lasse keinen Fremden mit unserer Gemahlin baden. Wie geht's weiter?
Ja, das war letztendlich aus der Hofordnung von Herzog Ludwig IX., dem Reichen von Bayern Landshut. Und er hat diese Hofordnung erlassen, um zu verhindern, dass eben Fremde ins Bad kommen, wenn seine Ehegemahlin, die Amalia von Sachsen, die ja in Burghausen residierte, weil es war ja nicht so, dass dort die reichen Herzöge ihre Ehefrauen abgeschoben hätten, wie das früher behauptet worden wäre. Nein, die reichen Herzöge von Bayern-Landshut konnten sich zwei Hofhaltungen gleichzeitig leisten. Mhm. Und es war die Familienresidenz. Und dort waren eben die Gattinnen mit den Kindern. Und wie gesagt, er erlässt eben diese Hofordnung. Und ich denke, er bricht damit mit der Tradition. Weil wenn man nochmal vom Hochmittelalter das Ganze aus betrachtet, war es so, dass die Burgherrin verpflichtet war, den hohen Gast selbst zu baden. Sie ist natürlich auch in den Zuber zu ihm gestiegen. Es waren ganz andere sozusagen Haltungen in dieser Zeit, als wie sie das dann später in einer gewissen Brüderie im 19. Jahrhundert entwickelt hat.
Also doch, ich weiß nicht, nennt man es freizügig oder einfach
Unbeschwertheit.
Unbeschwert.
Ja, genau. Und es gab damals eben auch einen Spruch und darauf reagiert eben Ludwig der IX., der Reiche, der eben auch aus Italien stammt. Und da heißt es, wer von seiner Frau einen Knaben haben will, schickt sie ins Bad und bleibt selbst zu Hause. Und da hat er natürlich darauf reagiert, das wollte um jeden Umstand natürlich verhindern. Und deswegen hat er diese Hofhaltung erlassen.
Der Spruch ist aber nicht nur mit Augenzwinkern gedacht.
Was passieren kann. Und es gibt auch viele zeitgenössische Beschreibungen, wieder vor allem aus Italien. Man merkt also, der italienische Einfluss ist natürlich am Wittelsbacher Hof sehr hoch. Und da wird sich auch in den nächsten Jahrhunderten nichts ändern. Und wie gesagt, ich kam eben da selber drauf, dann sukzessive, dass ja die reichen Herzöge von Bayern-Landshut damals zwei Hofbäder auf der Burg Trausnitz hatten, aber gleichzeitig weitere drei Hofbäder in Burghausen. Das war ja unglaublich, insgesamt fünf Hofbäder an einem Hof. Also wie gesagt, mit einer Quelle, das hieß sogar Herzogenbrunn. Und zwei Hofbäder waren direkt in der Burg von Burghausen integriert. Einmal im Halsgraben vor der Hauptburg. Da sieht man heute noch den Abdruck eben des Satteldaches dieses Hofbades, was nicht mehr existiert. Und letztendlich im Kemenatentrakt der Hauptburg. Und den hat er vor allem gedacht, dass genau das abgeschlossen, dass das bewacht werden muss und dass nur die jungfräulichen Hofdamen Zugang haben, wenn seine Gemahlin dort badet. Und da hat er eben auf die Tradition reagiert und bricht damit auch mit der Tradition.
Wenn man sich das räumlich nochmal vorstellen will, Sie haben vorhin von Zuber gesprochen im Hochmittelalter. Und jetzt sind wir aber schon am Übergang, wo man richtig ein Badeort, eine Vertiefung macht, wenn man sich ein bisschen heute vorstellt, wie ein Becken ausschaut, ein gemauertes Becken.
Ja, genau. Das ist so der Wechsel hin zum Spätmittelalter, dass eben man langsam eben zu der baulichen Situation übergeht. Und vorher, wie gesagt, waren es nur die Zuber, die man eben gelegentlich aufgestellt hat oder zu Festen aufgestellt hat. Da konnten dann in einem Festsaal zu einem Fest dann viele Zuber nebeneinander aufgestellt werden. Das zeigen auch Miniaturen. Und da hat man dann über die Zuber Bretter drüber gelegt, wo man eben Speisen abgelegt hat und standen die ganzen Getränke. Es war ein richtiges Hoffest sozusagen. Da wurde dann auch Musik dazu gespielt. Also so muss man sich das vorstellen. Es war eigentlich eine doch sehr unbeschwerte Geschichte und niemand hat da jetzt an was Negatives gedacht, dass jetzt beide Geschlechter sozusagen in den Zuber saßen und eben die sich dieser Vergnüglichkeit hingegeben haben.
Wie Sie vorhin gesagt haben, eine unbeschwerte, muntere Gesellschaft. Also möchte man fast ein bisschen neidig werden, wenn man mit der Sache so locker umgeht.
Ja, ich denke, es wird sich dann später entwickeln. Und ich denke, da kommt man natürlich jetzt in die Renaissance-Zeit, wo sich dann das langsam eben verändert. Also wie gesagt, im Spätmittelalter, also mit den reichen Herzögen von Bayern-Landshut jetzt im Speziellen, hat sich ja diese bauliche Situation natürlich verändert und die reißt ja dann plötzlich abrupt ab. Und das merkt man immer wieder, dass dann durch Kriegshandlungen genau diese Hochkultur ausgesetzt wird. Da hat niemand mehr einen Sinn für diese Dinge und auch die Möglichkeiten nicht dazu. Und das war der Landshuter Erbfolgekrieg, der das abrupt 1503 mit dem Tod Herzog Georgs des Reichen sozusagen abbrechen lässt. Aber dann flackert es hinterher interessanterweise wieder auf. Und genau diese Fürsten der Renaissancezeit orientieren sich an den reichen Herzögen, sprich in München, in Neuburg an der Donau oder auch in Neuburg am Inn, in Wasserburg. Überall entstehen plötzlich diese Hofbäder. Und ich denke, mit das Zentralste dieser Thematik war dann das sogenannte Kaiserbad in Regensburg, weil dort der berühmte Freskant Albrecht Altdorfer diese Fresken umgesetzt hat. Und zwar im Auftrag von Johann Pfalzgraf bei Rhein, der Administrator von Regensburg war. Bischof wollte nie werden, aber er war Administrator von Regensburg. Und genau er hat als Administrator des Hochstifts Regensburg eben dieses Bad einrichten lassen. Er war auch Wittelsbacher, ist letztendlich auch verwandt. Und im Buch sieht man auch ganz deutlich, dass Albrecht Altdorfer einen riesen Entwurf hier geleistet hat, der dann dementsprechend umgesetzt wird. Es gibt auch Unterschiede, und da sieht man, dass ein Höfling einer Hofdame in den Ausschnitt langt, ein nächster, der die Badeschürze seiner Hofdame vom Leib zieht. Ich habe das Ganze digital etwas ergänzt, dass man die Szenen besser sehen kann, sozusagen. Das war natürlich ein grandioser Wurf und zeigt es deutlich. Das heißt also, die Ausstattungen werden jetzt noch detaillierter, und zwar in dem Gesichtspunkt, dass man der Frivolität dann sozusagen die Mäßigkeit gegenübersetzt. Das war dann plötzlich in der Renaissancezeit das Wichtigste, dass man diese beiden Gegensätze dann hat.
Und wie in der Renaissance gebadet wird, darüber reden wir gerade. Gebadet am Hof zum Beispiel in Landshut. Und da haben wir es ja vorhin schon angesprochen. Da gibt es an einem Deckenfresko in der Stadtresidenz eben diesen Spruch: Bäder, Wein und Venus verderben den Körper, es richten den Leib wieder auf. Bäder, Wein und Venus. Und das Interessante ist, dass man das steht an der Decke fast im Kreis. Also man liest es immer rundherum. Es gibt kein Ende von dieser Aussage.
Ja, das ist im Grunde genommen ein unendlicher Rapport. Und jetzt ist natürlich interessant, auf wen war das dann bezogen? Und es war bezogen natürlich, weil es auch das Schlafzimmer war, nämlich bezogen auf den damaligen Herzog, Herzog Ludwig X., der schon aus der Münchner Linie jetzt kommt. Die reichen Ärzte von Bayern-Landshut war ja ausgestorben, und er hatte gegen dieses sogenannte Primogeniturgesetz erfolgreich geklagt, weil er eben vor dem Primogeniturgesetz geboren ist, gegenüber seinem älteren Bruder, und hat das Teilherzogtum Landshut bekommen und hat eben dort eben die Landshuter Stadtresidenz erbauen lassen.
Und in der Stadtresidenz, da werft man nach den Nachrichten weiter einen Blick hinein. Und es geht natürlich weiter in der Geschichte des majestätischen Kurens und Badens in Bayern mit Bernhard Graf. BR Heimat, habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Dr. Bernhard Graf ist Historiker und Filmautor. Viele Filme und Dokumentationen verdankt ihm das BR-Fernsehen. Und er hat sich ausführlich jüngst mit der langen und abwechslungsreichen Geschichte der Hofbäder in Bayern beschäftigt und darüber einen Film gemacht und ein Buch geschrieben. Majestätisch Kuren, Bayerns Hofbäder, erschienen im Alitera Verlag. Darüber reden wir heute, und ich freue mich, Bernhard Graf im BR Heimatstudio begrüßen zu dürfen. Noch einmal, grüß Gott, willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir sind, glaube ich, jetzt stehen geblieben in der Renaissancezeit. In
Landshut.
In Landshut, eben in der Wittelsbacher Residenzstadt. Und im Zusammenhang eben mit der Landshuter Stadtresidenz, die im Übrigen auch italienisch beeinflusst ist. Es gibt ja den sogenannten italienischen Bau, den er dran setzen hat lassen. Und da ist er angeregt worden in Mantua durch seinen Vetter Federico II. Gonzaga, Herzog von Mantua, durch den Palazzo del Te, der damals ganz neu gebaut war, hat er diese Fresken gesehen, hat die ganzen Dimensionen gesehen und hat dann selbst, wie gesagt, sein Venuszimmer, was auch das Schlafzimmer war, eben mit diesem berühmten Spruch, Bäder, Wein und Venus verderben den Körper, es richten den Körper wieder auf, Bäder, Wein und Venus in einen unendlichen Rapport anbringen lassen. Und da lag er natürlich Heinrich zusammen mit seiner Mätresse Ursula von Weichs im Bett und konnte das natürlich vom Bett aus nach oben lesen tagtäglich. Das ist natürlich auch ganz interessant. Und er hat dann für sich und für sie auch ein Hofbad bauen lassen, direkt in der Residenz. Das ist der sogenannte Isarturm. Der hat sich in dieser Form erhalten, etwas exponiert in Richtung Isar hin. Und wenn man dann in den Ruhesaal sozusagen oben saß, konnte man eben auf die Idylle über die Isarufer hinwegschauen in Richtung Westen und eben auch nach dem Bad eben diese Aussicht genießen. Und eine Generation später tatsächlich wird Landshut nochmal ein ganz wichtiger Mittelpunkt, eben als dann der Erbprinz Wilhelm, der Sohn von Herzog Albrecht V., in Landshut eben seine Residenz bezieht mit seiner Ehefrau. Und der hat sich jetzt anregen lassen, interessanterweise von seinem Onkel, dem Erzherzog Ferdinand II. Von Österreich, Landesherr von Tirol, und seiner berühmten Ehefrau Philippine Belzer, die ja aus Augsburg stammt, aus der berühmten Handelsfamilie sozusagen, genau, weil eben sie dort eben auch ein Hofbad eingerichtet hatten. Da konnte das natürlich in Perfektion sehen. Und das Interessante dabei ist, dass dieses Hofbad auch in Perfektion erhalten ist. Und durch die erzherzogliche Sammlung dort wird auch deutlich, von was das beeinflusst ist, nämlich von Kupferstichen von Virgilio Solis beispielsweise, aber auch dann solche Dinge wie das Frauenbad und Männerbad von Albrecht Dürer. Und da haben sich auch dementsprechende Fresken erhalten. Also man merkt dann deutlich, diese Hofbäder perfektionieren sich ja immer mehr. Und er wollte natürlich dem Ganzen nochmal oben was draufsetzen.
Wenn ich da kurz einwerfen darf, was Sie gerade angesprochen haben, Kupferstich von Virgilio Solis und auch von Albrecht Dürer, das kann man natürlich in Ihrem Buch schön anschauen. Also das sind wunderbare Illustrationen, wo all das, was in der Schrift, was im Text, im Fließtext da ist, nochmal schön bildhaft mit dargestellt und unterstützt wird. Das macht das Buch, finde ich, auch wirklich so attraktiv und schön. Es ist ja großformatig aufbereitet, 200 Seiten sind es und ich habe es in der letzten Stunde schon erwähnt, man blättert gern drin und kann einfach auch am Bild hängen bleiben. Und diese Bilder sprechen natürlich auch schon für sich, was Sie gerade angesprochen
haben. Ja, weil ich glaube, da kann man sich dann den Alltag schon ganz gut vorstellen, ja, wie es in diesen Hofbädern ging, für wem das vorbehalten war, wer den Zugang hatte, zum Beispiel das Frauenbad von Albrecht Dürer. Da sieht man hinten auch einen Jüngling, der hineinschaut und die Frauen bei ihrem Bad beobachten. Solche Dinge sind natürlich auch in der Zeit denkbar und das spielt natürlich alles eine große Rolle. Und wie gesagt, jetzt dieser Erbprinz Wilhelm wollte natürlich da jetzt sein grandioses Hofbad sozusagen auf der Burg Trausnitz errichten. Er war mit den Dimensionen, wie es die reichen Herzöge von Bayern Landshut umgesetzt haben, nicht zufrieden. Er ließ ja die Burg in ein Schloss umbauen, Arkaden vorblenden und letztlich ein Riesenprogramm entwickeln für Repräsentationssäle. Und in diesen ganzen Zusammenhang sollte auch dieses Hofbad integriert sein, was er realisieren hat lassen. Das Ganze unter dem berühmten Baumeister Friedrich Sustris und dem Freskanten Alessandro Scalzi. Also man merkt deutlich, Italiener sind hier am Werk. Und in dem Zusammenhang ist auch die berühmte Narrentreppe mit der Commedia dell'Arte entstanden. Als Landshuter habe ich mir die natürlich immer wieder angesehen. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, ja, Szenen aus der Commedia dell'Arte. Aber eigentlich so richtig begreifen kann man diese Thematiken und diese ganzen Fresken nur im Zusammenhang dieses Hofbades. Nämlich, dass zum Beispiel Zanni, ein Akteur eben der Commedia dell'Arte, einem Esel ein Klistier in den Hintern treibt. Das ist hier schön abgebildet beispielsweise. Also so ganz interessante Szenen, die da dargestellt werden. Und da merkt man, das ist die Vorbereitung hin zu einer sogenannten Abziehstube. In dieser Abziehstube, das war nicht nur der Umkleideraum, sondern da wurden auch medizinische Aktionen gestartet, wie zum Beispiel auch die Anwendung eines Klestiers. Mhm. Und wenn die Erbprinzessin Renata und eben ihr Ehemann dieser Prunktreppe hinuntergeschritten sind sie genau an diesen Fresken vorbeigekommen. Und was interessant ist, neben diesen frivolen Szenen sind auch Allegorien, Personifikationen dargestellt, zum Beispiel auch zur Kirche, aber auch zur Mäßigkeit. Und das ist dann plötzlich, was dann ganz interessant wird, dass sich eben jetzt auch dieses Erbprinzenpaar sich überlegen soll, wie sie sich selber im Leben bewegen sollen, zwischen eben der Wollust auf der einen Seite und der Mäßigkeit auf der anderen Seite. Das wird vor Augen geführt und tagtäglich, wenn sie runtergeschritten sind zum Bad, ist ihnen genau diese Thematik vor Augen geführt worden.
Ich wollte gerade nachfragen, aber Sie haben es jetzt eigentlich schon erklärt, den Besuchern oder demjenigen, der sich zum Bad begibt, ist das Frivole der Darstellung im unteren Bereich mit Klistier und so weiter sehr wohl bewusst gewesen.
So muss man es ganz deutlich sagen, wenn Frivolität, Nacktheit dargestellt wird, sieht man beides. Das sollte zugleich auch eine Admonitio, eine Ermahnung für denjenigen sein, der das Ganze betrachtet.
Also nichts passiert zufällig und dieses Bildprogramm gibt dann schon Aufschluss über die Befindlichkeit und das Denken der Menschen damals.
So muss man sehen. Und es war ja letztendlich auch nur auf das Erbprinzenpaar ausgerichtet. Niemand anderer sonst außer ihnen und vielleicht ihren hohen Gästen hatten Zugang dazu. Und sonst hat es niemand gesehen. Das muss man in diesen Zeiten immer in Betracht ziehen.
Ich wollte gerade sagen, das muss man noch mal betonen. Wir sind noch in einer Zeit, wenn wir von Badekultur, also jetzt sprechen, Badekultur im Hochmittelalter, wieder anders, was wir vorhin schon erfahren haben im Zuber und so weiter. Aber das, was Sie gerade beschreiben, ist was sehr Privates, was sehr Exklusives.
Und da wird sich in den nächsten Jahrhunderten nicht viel ändern. Es ist immer auch eine Zeremonie, die vorherrschend ist. Und nicht jeder Raum ist für jeden zugänglich. Das war genau festgeschrieben, wer wo Zutritt hat.
Kurzer Ausblick, kann man das so sagen, die Bäderkultur, die Kurkultur, wie wir sie heute ungefähr immer noch kennen, entwickelt sich dann tatsächlich erst im 19. Jahrhundert, zweite Hälfte, sowas vielleicht?
Also wie wir es vielleicht kennen. Man darf aber nicht vergessen, dass neben diesen Hofbädern auch öffentliche Bäder gegeben
hat. Ach schon?
Die hat es zusätzlich gegeben. Fürs Bürgertum, selbst für die Landbevölkerung gab es Einrichtungen. Das darf man nicht außer Acht lassen.
Zieht sich das durch die Geschichte oder ist das epochenabhängig, genau, wo man mehr oder weniger offen oder unbeschwert damit umgeht?
Es zieht sich durch die ganze Jahrhunderte durch und ich habe dementsprechend jetzt im Zusammenhang des Konstanzer Konzils auch einen interessanten Quellentext drin, wo genau beschrieben wird, was in diesen Bädern alles stattfindet, in öffentlichen Bädern. Das war auch der Grund, warum dann zum Beispiel Bader oder auch die Familien von einem Bader nicht hoch angesehen waren. Und da kann man sich vorstellen, welche Katastrophe das war, als sich der Erbprinz Albrecht, der Sohn von Herzog Ernst II., plötzlich entschlossen hat, eine Baderstochter zur Ehefrau zu nehmen. Das war der Riesenskandal im Haus Wittelsbach, sozusagen. Und das war niemand anders als Agnes Bernauer. Eben, die war die Tochter eines Baders aus Augsburg. Aufgrund der Erkenntnisse, die man eben dann tatsächlich von solchen öffentlichen Bädern auch kennt. Sie hat es letztendlich, wie wir ja wissen, auch nicht überlebt. Mhm. Diese spannende Geschichte ist natürlich auch mit integriert. Mhm. Und da sieht man auch diese Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Teilherzogtümern in München, in Ingolstadt und in Landshut. Weil da gab es natürlich riesen Auseinandersetzungen hinterher, weil sich der Erbprinz das nicht gefallen lassen wollte und versuchte, Krieg gegen seinen Vater anzuzetteln. Das war eigentlich ein Kriegsgrund, weil man eben die Agnes Bernauer in Straubing ja in die Donau geworfen hat. Und
diese, ja, wie sagt man, Mésalliance, diese
ja, schlimme, also diese seine Mätresse, wenn man so will.
Aha. Sie hören BR Heimat, habe die Ehre, unser Vormittagsratsch. Heute mit dem Historiker und Filmautor und Buchautor Dr. Bernhard Graf. Wir blättern in seinem neuen Buch Majestätisch Kuren, Bayerns Hofbäder, erschienen im Alitera Verlag. Wir haben gerade gesagt, Herr Graf, Italien übt einen Einfluss aus. Wir sind in der Renaissance, gerade nur in Landshut. Und jetzt gehen wir auch zu den Wittelsbachern nach München. Wir sind nach dem 30-jährigen Krieg bei Kurfürst Ferdinand Maria und seiner Gattin Henriette Adelaide oder Henriette Adelaide aus Savoyen. Und die bringt ja gepflegte Sitten von südlich der Alpen mit nach München.
Ja, Henriette Adelaide stammt eben, wie gesagt, aus Turin und sie hat eine ganz berühmte Mutter, die Christine de Bourbon, also sie als Franzosin aus der Herrscherfamilie der Bourbonen, und sie war regierende Herzogin von Savoyen, das muss man ganz klar sehen. Und sie, ihr Residenzsitz ist ja dieses Castello Valentino in Turin, was man kaum kennt. Aber dort auch die ganzen Fresken erhalten, sodass man auch weiß, wo sie herstammt. Letztendlich ist eben Henriette Adelaide in einer sehr prunkvollen Umgebung aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, wenn man ihre Briefe anschaut, und das ist in ihren Hofarzt auch alles überliefert, der hieß Simeoni, Stefano Simeoni, der immer auch die Korrespondenzen mit Turin aufrecht erhält, war sie eben mit der Situation hier in Bayern gar nicht sehr zufrieden und glücklich.
War das nicht für sie nicht standesgemäß genug? War ja, sie, München, hat sie sich drüber gefühlt in, von Richtung Bourbonen?
Also ich glaube, von dem ganzen architektonischen Umfeld her, von der Hochkultur, der Kunst, hat sie nicht das in München vorgefunden, was sie gern hätte. Übrigens, Landshut hat ihr weiters besser gefallen. und sie war auch nicht sehr glücklich über Ferdinand Maria, der eher in seiner Politik sehr zurückhaltend war. Denn sie war ja letztendlich die Tochter einer Bourbonin, eine halbe Bourbonin, und deswegen rückt sie natürlich auch als Tochter eben ins europäische Mittelpunkt. Also merkt man jetzt deutlich, jetzt wird es auch die ganz große Politik, die jetzt hier reinkommt. Und letztendlich Ludwig XIV. Und seine Minister fordern den Ferdinand Maria auf, sich doch selbst zum Kaiser wählen zu lassen. Und Ferdinand Maria sieht eben in diesem Schritt die größte Gefahr für das Kurfürstentum Bayern und lehnt dieses ab.
Und weil, das hätte ich jetzt immer sagen, die Wittelsbacher 100 Jahre später, knapp 180 Jahre später vielleicht mit Karl, das war ja nichts größer angestrebt, als doch mal wieder die Kaiserwürde zu kriegen.
Also ich glaube, das war eben eine große Vorsicht von ihm und auch zu Recht, weil sie damit die Opposition der Habsburger sofort nach sich gezogen hätte. Es hätte Riesenkrieg gegeben, und dieses Problem hatte dann auch später Kaiser Karl VII. Er konnte nicht einmal in seine eigene Residenzstadt München zurückkehren. Er musste in Frankfurt am Main bleiben. Er war ein glücklicher Kurfürst und ein unglücklicher Kaiser. War eine sehr schwierige Situation und er hat es ganz bewusst vermieden. Es gibt einen ganz berühmten Brief, was er an seinem Bruder,
also der Ferdinand
Kurfürsten,
Maria dann.
Nach Köln schreibt, dass er das ganz bewusst deswegen ablehnt. Damit, mit dieser Entscheidung, war Henriette Adelaide überhaupt nicht zufrieden. Und ansonsten hat es auch nicht sehr gut geklappt zunächst einmal in der Ehe, weil das Hauptproblem, was sie hatte, war, dass sie kein Kind gebären konnte. Also sie wurde einfach nicht schwanger. Und das ist natürlich die große Katastrophe, weil das ihre Hauptaufgabe war, ja, um die Dynastie zu erhalten. Und sie ist dann eben auf eine Schrift gestoßen, nämlich eine Schrift von Malachiam Geiger. Und dieser Geiger war der Hofarzt des Schwiegervaters des Kurfürsten Maximilians I. Und der hat die Schrift geschrieben, der mirakulose Heilbronnen bei Benedikt Beuern. Und da ist nichts anderes gemeint als das heutige Heilbrunn bei Tölz gelegen. Und da schreibt dieser Malachiam Geiger beispielsweise, dass eben diese Quelle dort schon so manch so mancher Dame eben zur Schwangerschaft verholfen hat, aufgrund eben des, der Wasserzusammensetzung. Das konnte sie da drin lesen. Und deswegen kam sie auf die Idee, mit einem Hofstaat von 700 Personen in dieses kleine Klosterbad sozusagen zu gehen. Weil das war letztendlich das klösterliche Bad von Benedikt Beuern. Und tatsächlich, weil auch Ferdinand Maria um die ganzen Umstände seiner Ehefrau wusste und was sie sich auch wünschte als Umgebung, hat er deswegen den damaligen Abt Philipp Fleischl von Benedikt Beuern aufgefordert, dieses kleine Klosterbad, was übrigens bei Malachiam Geiger im Detail beschrieben wird, und man kann das im Buch auch im Detail lesen, sodass man genau weiß, wie das ausgesehen hat damals.
Wo hat die Kurfürstin dann logiert, in Benedikt Beuern?
Nein, es wurde dann, und das ist ja das Entscheidende jetzt, Ferdinand Maria hat eben diesen Abt aufgefordert, das Bad neu zu bauen.
Aha.
Und wurde damit sozusagen Hofbad, auch von der architektonischen Seite. Und wenn man heute noch hinkommt und schaut sich dort in der Pfarrkirche St. Kilian in Heilbrunn das Hochaltargemälde an, nach Michael Oetschmann gemalt, sieht man tatsächlich dort dieses Hofbad, wie es entstanden ist, als eben der Abt Philipp Fleischl eben für den Kurfürsten das erbaut hat in einem Karree. Und da sieht man auch die Quellfassung in einer hölzernen Fassung, als hölzerner Turm gebaut. Hat man ganz eine detaillierte Vorstellung, wie das ausgesehen ist. Und tatsächlich ist sie dann mit diesem Riesenhofstaat dort eingetroffen und sie konnte dementsprechend auch dem fürstlich untergebracht in diesem Karree sozusagen kuren. Und interessanterweise wurden auch für die Vergnüglichkeiten für den Hofstaat vieles gemacht. Nämlich, da hat man nämlich das berühmte Silberschiff von Herzog Wilhelm V. sogar dorthin bringen lassen, weil der kleine See daneben war, sodass der Hofstaat dort eben eintreffen konnte, um von dort aus Hofjagden durchführen zu können. Letztendlich war es dann tatsächlich so, dass sie von dort wieder zurückkehrt und tatsächlich schwanger wird und eben der Maria Anna Christina, die den Namen der Großmütter bekommt, tatsächlich sie gebären kann. Und damit das Ganze ganz erfolgreich sozusagen zu Ende geht und das Kurfürstenpaar dann der Gottesmutter in Altötting dankt eben für die göttliche Hilfe, dass eben jetzt zumindest eine Tochter sie schenken. Und ein
der
Jahr
Thronfolger
später kam,
muss noch kommen, aber
genau,
immerhin eine
ein
Tochter.
Jahr später, das war dann ein Jahr später, 1662, kommt dann Max Emanuel zur Welt. Das ist dann der umjubelte Thronfolger. Und natürlich Ferdinand Maria ist überglücklich, die Kinder zu haben. Und ich finde gerade beide, Max Emanuel wie seine ältere Schwester Maria Anna Christina, werden die größte Rolle in Europa spielen. Und das Leben beider war allerdings 1666 bereits, also da war Max Emanuel erst 4 Jahre alt, sehr gefährdet. Und da merkt man eben, was er schenkt und was er nimmt. Mhm. Und deswegen habe ich das Thema auch reingebracht, weil die Kurfürstin zusammen mit ihren Kindern auf dem berühmten Prunkschiff Butzentauer war. Ferdinand Maria hat nämlich auf dem sogenannten Würmsee, dem heutigen Starnberger See, eine riesen Prunkflotte unterhalten. Und das Hauptschiff war Butzentauer, nach dem Butzentorer im Venedig benannt. Mhm. Und die Kurfürstin mit ihren Kindern ist in Gefahr geraten, weil ein Sturm aufkam und das Schiff wurde manövrierunfähig und alle bangten ums Leben. Letztendlich wurden alle gerettet, nur die Kurfürstin war zu dem Zeitpunkt wieder schwanger und sie verliert ihr Kind durch das kalte Wasser. Und da merkt man einfach diese Gegensätze, mit der sie auch konfrontiert war sozusagen.
Ein anderer Aspekt, was mir da gerade auffällt, kann man sagen, dass das so das erste Ereignis war, wo der Adel einen Ort ein bisschen groß gemacht hat. Und eben das relativ unbedeutende Heilbrunn damals Und dann kommt die ganze Entourage mit und es macht, ja, es Mordsaufwand. Das kommt ja dem Ort und der Umgebung zugute.
Also das muss man ganz offen sagen, da hat sich der Ort und die ganze Umgebung komplett verändert, auch von der wirtschaftlichen Seite, zumindest für die Zeit, als sie dort war, weil der ganze Hofstaat musste ja auch versorgt werden. Es ist sogar überliefert, was die alles verspeist haben, das waren ja Riesenmengen und das konnte natürlich konnten die Bauern vor Ort, die ja vom Abt von Bergbäuern abhängig waren, ja nicht leisten. Und deswegen wurde das so organisiert, dass die ganzen umliegenden Klöster, einschließlich der Benediktinerabtei Tegernsee, dafür verantwortlich waren, eben den kurfürstlichen Hofstaat dort zu versorgen. Das war ganz interessant. Und es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, dass sich plötzlich ein unbedeutendes Klosterbad, die ursprünglich ja nur innerhalb der Klostermauern zu sein hatten, sieht man am St. Gallener Klosterplan, in karolingischer Zeit hat er ganz lange Tradition und da war das ungewöhnlich, dass dieses Klosterbad so weit entfernt von der Abtei liegt, weil es eben eine Heilquelle war und das bis heute ist, dass sich dieser Ort als Klosterbad zu einem Hofbad dann verwandelt hat. Und dann ist ja so, dass dann das wieder zurückgeht, als natürlich der kurfürstliche Hofstaat von dort wieder weg ist. Nur das hält natürlich auch nach. Und das merkt man dort eben an der Pfarrkirche St. Kilian, weil die ganze Ausstattung von St. Kilian mit den Fresken von dem Klosterbruder Friedrich Lukas Zeiss aus Benediktbeuern ein Riesenprogramm hat. Es sind dort eben sogenannte Bilderrätsel, angewandte Emblematik mit biblischen Szenen, die sie alle aufs Wasser, aufs Heilwasser beziehen. Das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich habe im Buch eine ganze Seite dafür gewidmet, was da alles so dahinter steckt, sodass natürlich das Heilbrunn sehr profitierte, dass eben dort tatsächlich die Kurfürstin war. Es war ja auch nicht der letzte hohe Gast, der dort anwesend war. Es war allerdings das Ganze mit einem Riesenskandal auch noch verbunden. Und diesen Skandal hat eben die Prinzessin Liselotte von der Pfalz, die dann eben mit dem Bruder des Sonnenkönigs verheiratet war und Herzogin von Orléans war, als Herzogin von Orléans in Versailles verbreitet, nämlich, dass eben die beiden Kinder, Maria Anna Christina auf der einen Seite, aber auch Max Emanuel, letztendlich Kinder von dem Hofarzt Stefano Simeone sind. Hat sie einfach behauptet, obwohl sie das gar nicht wusste. Und das war nicht deswegen ein Riesenskandal, weil als Grand Dauphine Maria Anna Christina die Stammmutter war, weil sie hatte den Grand Dauphin geheiratet, also den Erbprinzen von Frankreich, war sie die Stammmutter aller Bourbonen, sowohl der französischen wie der spanischen, bis heute. Das muss man ganz offen sagen, eine ganz wichtige Persönlichkeit. Und jetzt behauptet er plötzlich, sie ist deswegen schwanger geworden, nicht wegen der Wirkung des Wassers, sondern eben, da hat sie, Stefano Simeone Hand im Spiel. Und das war natürlich ein Angriff auf den damaligen amtierenden König Ludwig XV. Von Frankreich auf der einen Seite, aber auch von Philipp V., König von Spanien. Die hat sie damit angegriffen. Sie war eben auch eine sehr intrigante Persönlichkeit. Das war ein Riesenskandal. Gott sei Dank war Maria Anna Christina sehr früh verstorben, sodass sie diesen Skandal in Versailles gar nicht erlebt hat. Aber wem das Ganze getroffen hat, war Max Emanuel, der ja im Exil in St. Cloud war. Und da drang auch dieser Skandal an ihn heran.
Bernhard Graf bei uns zu Gast, der Historiker, Filmautor und Buchautor. Wir reden über sein neues Buch Majestätisch Kuren, Bayerns Hofbäder. Wir waren gerade bei im Kurfürstenhaus Ferdinand Maria und Henriette Adelaide und in Bad Heilbrunn. Deren Thronfolger ist der Max Emanuel, der eine wichtige Figur für Bayern war, Schloss Schleißheim gebaut, musste natürlich Bayern im Erbfolgekrieg, was heißt natürlich, musste im Erbfolgekrieg, im spanischen Erbfolgekrieg Bayern verlassen. Tragische Figur, hat Bayern auch viel Schulden beschert, muss man auch sagen. Und trotzdem natürlich eine wichtige Figur der Türken, der Türkenbezwinger Max Emanuel.
Ja, ich denke auch, also als Mannenbezwinger ist er natürlich nicht hoch genug einzuschätzen. Ich denke, dass er in seiner Zeit von der militärischen Seite die erfolgreichste Persönlichkeit war. Und dessen waren sich auch alle bewusst. Und er ist damit nicht nur landesgeschichtliche, sondern wirklich eine wahre europäische Figur. Und er ist natürlich auch erzogen worden eben von der Mutter Henriette Adelaide und wurde auch als Kind immer wieder mit dem Wasser von Heilbrunn, was wir vorher vorgestellt haben, auch immer gebadet. Mhm. Das war ganz wichtig. Deswegen war er immer mit Wasser schon ganz eng in Verbindung gestanden. Nur bei ihm wird sich sozusagen der Einfluss der Hochkultur des Badens wird sich entschieden ändern, weil bis dahin war es ja so und auch bedingt durch die Mutter immer italienisch beeinflusst. Und das sieht man auch an der Architektur draußen in Schleißheim. Wenn man das Jagdschloss Lustheim anschaut, das ist durch und durch italienisch noch. Das heißt, es ist in seiner Frühphase alles italienisch. Aber es sollte sich 1704 komplett ändern. Und deswegen habe ich das auch breit drin. Das ist die Schlacht von Höchstädt, die spielt da die größte Rolle. Und da stehen sich ja 100.000 Soldaten gegenüber. Eine Riesenschlacht von europäischer Bedeutung, spanischer Erbfolgekrieg. Er steht auch zusammen mit dem Marschall Talar auf der einen Seite, mit seinem engen Verbündnis auch mit Ludwig dem 14., auf der anderen Seite eben die kaiserlichen Truppen unter dem Prinzen Eugen und auf der anderen Seite dann auch Marlborough, John Churchill mit den englischen Truppen. Und letztendlich geht für ihn die Schlacht verloren, nicht weil er unfähig war. Er war sicher die fähigste Persönlichkeit dort. Und er hat sich auch ganz erfolgreich gegen den Prinzen Eugen durchsetzen können. Die waren schon in Flucht.
Ironie des Schicksals, dass er vor Jahren mit dem Eugen gegen die Türken gekämpft hat, oder?
Ja, er hat ja Wien befreit, zusammen mit Jan Sobieski, König von Polen. Und wurde sogar der Feldherr aller kaiserlichen Truppen und kann Belgrad befreien von den Osmanen in einem wahnsinnigen Schlag. Also es ist unglaublich. Und so erfolgreich war er auch in Höchstädt und jagt sozusagen die Truppen von Eugen in die Wälder. Nur ihm sind die Truppen von dem Sonnenkönig nicht zur Verfügung gestellt worden, die er sozusagen angeordnet hatte, die er unbedingt brauchte, um dort die Schlacht zu gewinnen. Das war schon mal von Haus aus sehr schwierig für ihn. Auf der anderen Seite wurde ihm ein völlig unfähiger Marschall Talar beiseite gestellt, der dort die Front am Nebelbach nicht halten konnte. Und das ist auseinandergelaufen. Auf der einen Seite dass Eugen nach vorne preschen kann und dass letztendlich Talar die Linie nicht halten kann. Diese Lücke hat John Churchill mit den englischen Truppen genützt und erringt den Sieg eben für Kaiser Leopold I., sodass Maximilian an seine Ehefrau Kunigunde Sobieska, das war nämlich die Tochter von Jan Sobieski, König von Polen, schreiben muss: Wir haben heute alles verloren. Und er flieht nach Brüssel, weil er war Statthalter der spanischen Niederlande und letztendlich muss er sich weiter zurückfallen lassen und muss ins Exil gehen nach St. Cloud, eine der Sitze Ludwigs des 14. und lernt dort die französische Badekultur kennen. Das heißt, die Schlacht ist genau sozusagen das Ende des italienischen Einflusses. Und ab dieser Zeit ist im Haus Wittelsbach und auch in Bayern die französische Badekultur entscheidend. Und auch wenn damals das Hofbad in Versailles nicht mehr existierte, weil jeder hat heute auch die Worte von der Liselotte von der Pfalz im Hintergrund, dass man sagt, ja, in Versailles hat es nur eine Badewanne gegeben und das war die für die Liselotte von der Pfalz und ansonsten hat sich niemand gebadet, sondern nur gepudert. Das entspricht nicht der Realität. Ludwig der 14. hat in Versailles von François d'Orbais, einem bedeutenden französischen Baumeister, ein Luxusbad einbauen lassen. Und das war das Bad der Diana mit einem Riesenprogramm, ein riesiges, repräsentatives, mit vielen Marmorarten sozusagen ausgekleidetes Bad. Und letztendlich erfährt es die Hochphase als eben Ludwig der 14. eine bestimmte Mätresse bevorzugte, und das war Françoise de Rochechouart, Madame de Montespan. Und da gibt es ja viele Sprüche dann, wie da die ganzen Diplomaten die Marschälle untergingen und alle konnten an ihr, dieser Mätresse, nicht vorbei. Und deswegen war sozusagen dieses Bad im Begriff eben dieser absolutistischen Willkür. Als dann Ludwig der 14. diese Mätresse abgelegt hat, musste sie ihre repräsentativen Appartements verlassen, hat dieses Bad sofort beseitigen lassen. Er wollte nicht mehr daran erinnert werden. Da richtete ihr ein paar Räumlichkeiten sozusagen ein und das war das Ende dieses Hofbades. Aber Maxim Arnold konnte davon erfahren. Und deswegen waren die ersten Pläne jetzt nach seiner Rückkehr, es ging ja der Spanische Erbfolgekrieg dann auch zu Ende mit verschiedenen Friedensschlüssen und er wurde auch wieder restituiert. Also er hat wieder seine ganzen Länder zusammen mit seinem Bruder bekommen und da macht er sich bereits in sein Clou Gedanken, wie soll denn sozusagen die Schlösserstruktur aussehen, wenn er wieder zurückkehrt. Mhm. Auf der einen Seite wird ja dann das neue Schloss in Oberschleißheim gebaut, durch und durch französisch, es ist nichts mehr italienisch in der Zeit. Und den Witwensitz seiner Mutter, den sie bekommen hat, aus Dank für seine Geburt, lässt er dann, hat er den Plan, sie als Sommerresidenz auszubauen. Und die große Struktur, wie man sie heute kennt, entsteht genau in dieser Zeit. Und die ersten Entwürfe und Ideen waren, ein ähnliches, repräsentatives Hofbad einbauen zu lassen, wie es in Versailles existiert hat. Solche Pläne existieren tatsächlich. Nur er entscheidet sich für vollkommen was anderes, weil er in Mali eben ein Badepavillon im Park kennenlernt. Und letztendlich ist er von dem so begeistert, dass er bei der Rückkehr von dem französisch ausgebildeten Architekten Effner die sogenannte Badenburg erbauen lässt.
Im Schlosspark von Nymphenburg.
Im Schlosspark von Nymphenburg. Und das war natürlich mit französischen Gärten umgeben. Stiche zeigen ja heute noch, wie die ganze Umgebung ausgesehen hat. Er hat da einen Festsaal einbauen lassen, wo diese ganzen Hoftänze stattfanden, die virtuos waren, die er aus Frankreich mitgebracht hat. Im Untergeschoss hat er sogar eine Küche untergebracht, um die Gäste und den Hofstaat zu versorgen. Unten war auch ein Ofen integriert mit Heizspirale und dann daneben eben dieses ganz berühmte Hofbad in allen Details mit Galerie, wo sich die Höflinge bewegen konnten. Und letztendlich sollte das Ganze auch den Anspruch, den europäischen Anspruch von ihm sozusagen, den hohen Gästen bei Festen sozusagen demonstrieren, weil sein Gedanke war natürlich schon sehr hoch aufliegend. Er wollte ja vorher schon die Spanier als Erbmonarchie für seine Familie, was ihm gelungen wäre, wenn sein Sohn mit 6 Jahren nicht verstorben wäre und deswegen der Spanische Erbfolgekrieg ausbricht, waren die Pläne dennoch da in Richtung Kaisertum, was sich bei ihm nie verwirklichte, aber letztendlich dann bei seinem Sohn, der tatsächlich dann das erleben konnte, dass die Badenburg auch fertiggestellt war und dieser hohe Anspruch, der dort mit in Verbindung stand, und das war im Übrigen auch ein Zusammenklang des französischen wie auch des osmanischen Einflusses. Und der osmanische Einfluss ist ja natürlich nicht von der Hand zu weisen, hat er doch viele osmanische Bäder doch kennengelernt, als er eben gegen die Osmanen in Belgrad und auch in Budapest gekämpft hat und dort eben die osmanischen Bäder sozusagen die Osmanen zurücklassen mussten.
Das macht ja das Buch Majestätisch Kuren, Bayerns Hofbäder auch aus, wie ich finde, dass man neben dem wunderbaren Bildmaterial sowohl Fotografien, Gemälde, Stiche, auch die Geschichte erklärt bekommt anhand der Bilder oder neben den Bildern, wenn ich das mal so sagen darf. Habe die Ehre, unser Vormittagsratsch auf BR Heimat. Wir blättern im Buch von Bernhard Graf, Majestätisch Kuren Bayerns Hofbäder. Und jetzt sind wir, ja, wir sind ungefähr in der Mitte des Buches, Herr Graf. Es gibt noch einen Haufen zu erzählen, aber am besten schaut man ins Buch selber rein. Es ist wirklich ein attraktiver ich nenne es jetzt doch Bildband, kombiniert mit viel Geschichtswissen, anekdotischem, vielen kleinen Geschichten in der großen Geschichte. Das macht ja die Attraktivität von solchen Projekten auch immer aus. Jetzt sind wir bei Kapitel 4 und da steht drüber, Amüsieren in Einsamkeit. Zeitlich bewegen wir uns jetzt, sagen wir mal, so Mitte des 18. Jahrhunderts, 1760, 1770.
Ja, das ist die Zeit des Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz. Und da hat sich eigentlich jetzt zu Max Emanuels Zeiten nicht viel verändert. Der französische Einfluss bleibt. Und in seinem Fall war das Jacques-François Blondel, eben der Vater des Maison de Plaisance, der Lustschlösser. Und nach seinem Muster hat er als Sommersitz eben und Jagdsitz das Schloss Benrath bei Düsseldorf bauen lassen, weil er war nicht nur Kurfürst von der Pfalz, sondern auch Herzog von Jülich und Berg. Und die Hauptstadt von Berg war Düsseldorf und zu Düsseldorf gehört Benrath dazu. Das hat er komplett neu erbauen lassen nach diesem französischen Muster. Und da hat er auch Bäder integrieren lassen, ein eigenes Bad tatsächlich, ein Privatbad für sich selbst in sein Appartement und ein eigenes für seine Ehefrau Elisabeth Auguste. Und er geht auch dem Leitspruch nach, was auch auf Blondel zurückgeht, Zweisamkeit in der Einsamkeit. Und wenn man ihn auch kennt, war das ja letztendlich, sie war ein bisschen älter, sie waren auch ganz eng verwandt, sie stammt ja auch aus dieser Sulzbacher-Wittelsbacher Linie wie er selbst, also war die Cousine und die Ehe verlief also nicht ganz so glücklich, sie konnte ihm auch kein Kind gebären, bei einer Geburt ist der Kurprinz sofort gestorben, sodass eben der Erbe letztendlich ausbringt. Es hatte gleichzeitig auch die Folge, dass er und auch sie Liebschaften unterhalten haben, auch sie interessanterweise. Und er sein Zentrum ausbaut. Er hatte ja letztendlich den bedeutendsten Musenhof Europas, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist die Aussage von Voltaire, von dem berühmten Philosophen dieser Zeit, der extra von Berlin, von König Friedrich II. In Preußen weggeht, um zum bedeutendsten Musenhof Europas zu gehen. Und das war der Mannheimer Hof in Mannheim und
nicht
in Schwetzingen.
Nicht umsonst ist auch Mozart da vorstellig geworden,
eine große so ist
Musikkultur
es.
Ja auch
dort. Auch
Leopold
Mozart sagt, das ist das bedeutendste Orchester Deutschlands, wie er das Ganze bezeichnet und viele andere auch, Schubert und wie sie alle heißen, die Zeitgenossen sind sich da einig und das große Zentrum war unter anderem auch Schwetzingen, die Sommerresidenzsitz und mitten da drin hat er sich auch von seinem Hofbaumeister Nicolas de Pegage, wieder ein Franzose, ein Badepavillon bauen lassen. Und dort hat er sich das so integrieren lassen, dass das von außen beheizbar war, dass kleine Räumlichkeiten da waren. Da konnte er sich dort mit einer kleinen Hofgesellschaft auch aufhalten, mit musikalischen Freunden. Es war durchaus auch möglich, dass er eben mit einer Mätresse dort ganz nach dem Sinne Zweisamkeit in der Einsamkeit verweilen konnte, mit dem chinesischen Kabinett, mit dem eigenen Arbeitssalon. Alles war da und in der Mitte war ein Ovalsaal und da konnten sogenannte höfische Akademien stattfinden und da waren unter anderem auch ganz berühmte Komponisten vor Ort wie Toeschi, aber auch Stamitz.
Ja, Herr Graf, wir sind jetzt natürlich noch lange nicht alle Stationen durchgegangen, die Sie in Ihrem Buch beschreiben. Die Bäderkultur, die Hofbäderkultur, das majestätische Kuren in Bayern. Was haben wir noch, wenn Sie jetzt zum Schluss noch ein bisschen uns Lust machen, was haben wir noch alles im Buch versammelt?
Ja, ich bin ja auch von dem Territorium des heutigen Bayern ausgegangen und da stellt man fest, dass nicht nur das Haus Wittelsbach jetzt die Mäzene von Hofbädern waren, sondern auch geistliche Fürsten und in dem Zusammenhang sind zum Beispiel durch den Fürstabt von Fulda zum Beispiel Bocklet entstanden. Dort war übrigens auch Schelling mit seiner Geliebten dort, das war auch ein Riesenskandal, der da stattfindet. Dann waren auch die Zollener als Markgrafen von Ansbach und Brandenburg. Das ist der berühmte Markgraf Alexander, ruft dann das Bad Alexandersbad ins Leben. Und er gibt sogar seine beiden Fürstentümer und auch das Hofbad auf zugunsten eben seiner Mätresse Lady Elizabeth Craven und geht sogar auf die britischen Inseln freiwillig. Letztendlich bricht dann die napoleonische Ära sozusagen ein. Es wird dann auch für Alexanders Bad schwierig. Dieses Bad fällt dann an König Max dem I. Joseph. Und der hat aber wenig Interesse dran, weil er ein eigenes Hofbad aufbaut, nämlich in Kreuth. Das ist das heute berühmte Wildbad Kreuth beispielsweise, was dann sozusagen entsteht. Und es wird dann auch ganz wichtig werden, weil dort auch die Zaren auftauchen und als vorgeschriebener Kurgrund letztendlich ihre Tochter an den Mann bringen wollen, was dann auch passiert mit dem Haus Leuchtenberg beispielsweise. Dann kommt natürlich auch dazu das unbekannte Bad Greifenberg, dann auch Gleisweiler und vor allem Brückenau als Lieblingsbad von Ludwig dem I. Und als Kulminationspunkt mit dabei. Das spielt natürlich die größte Rolle und wie das Ganze da vor sich geht bis zur Revolution. Bei seinem Nachfolger Maximilian II. Joseph dann Bad Steben, was die große Rolle spielt. Erinnert er heute noch Max-Marien-Quelle an diese Zeit, dann eben das berühmte Kaiserbad in Sion, was wir bereits angesprochen haben, wo sogar eine Kegelbahn mit integriert wurde, sozusagen. Letztendlich dann, was übrigens auch auf die Fürstbischöfe von Würzburg zurückgeht, ist dann natürlich neben Brückenau auch Kissingen, aus dem Blickwinkel eben der Kaiserin Elisabeth, die dort auftaucht und dort eben das sogenannte Kaiserbad stattfindet. Und die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, die direkt dort vor Ort einbrechen, oder auch die neuen Quellentexte von Karl Theodor von Sauer, dem Flügeladjutanten von Ludwig II. Drei Briefe beziehen sich von ihm tatsächlich auf den Besuch Ludwigs II. Und wie er von der Zarin Maria Alexandrowna zusammengefaltet wird nach seiner Entlobung, dass er keine Tochter von ihm bekommen würde, falls er sich nicht ändert. Bis hin dann letztendlich zu Bismarck, der große Rolle des Reichs sogar regiert von Kissingen aus. Die Bedeutung eben von Aschach, bis hin dann zum Kaiserbad in Rosenheim, was völlig in Vergessenheit geraten ist. Letztendlich auch noch Wörishofen mit Sebastian Kneipp. Und dort auch die Hocharistokratie sozusagen war, wie sie das Ganze sozusagen entwickelt hat, bis hin dann zu der ganzen Prinzregentenzeit, wie dann Kissingen ausgebaut wird, wie die Russen dort auch landen, wie dann Aibling als erste Sohle um Morschlambad im Königreich entsteht, bis hin zu letztendlich zu Reichenhall und eben dem Untergang dieser Hofbäderkultur durch den Ersten Weltkrieg.
Ein breites Spektrum, was Bernhard Graf in seinem über 200-seitigen Buch abdeckt. Majestätisch Kuren Bayerns Hofbäder. Herr Graf, ich danke herzlich für Ihren Besuch. Vergelt's Gott, dass Sie bei uns waren. Bis ein andermal.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.